Willkommen bei Good Friends and Great Adventures, dem International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max von Nitsch und spreche heute mit Ben Neumann, der mit seinem Film No Limits Teil der International Ocean Film Tour Volume 9 war. Die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand und Geschichten von Menschen, die uns inspirieren, aber auch daran erinnern, dass wir die Welt, in der wir leben, schützen müssen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Ben. Ben ist im Alter von 6 Jahren durch einen Gendefekt erblindet, was ihn aber nicht davon abhält, verschiedensten Sportarten wie Klettern, Skifahren oder Kampfsport weiter nachzugehen. Heute fokussiert er sich fast ausschließlich auf Surfen, sein Motto No Limits. Ben erzählt uns, wie er es schafft, trotz Herausforderungen eine positive Einstellung zu bewahren, wie er es hinbekommt, die Wellen zu reiten, ohne sehen zu können und auch, was wir mitnehmen können, wenn wir mal für einen Moment in der Natur die Augen schließen. Das Gespräch mit Ben liegt schon ein paar Wochen zurück, weswegen tagesaktuelle Themen wie Olympia jetzt nicht mehr brandaktuell, aber im Hinblick auf seine Ziele bei den Paralympischen Spielen mitzumachen, immer noch relevant sind. Lass uns gemeinsam eintauchen. Let's go! Moin Ben, schön, dich bei uns im Podcast zu haben.
Vielen Dank, freut mich schon mal hier zu sein erstmal.
Sehr, sehr cool, dass das klappt. Und ich würde gern direkt mit der Frage beginnen, what are you doing?
Ich sitze hier tatsächlich gerade in meinem Zimmer, freue mich auf den Podcast und bin gespannt, wie wir hier gleich reinstarten.
Ich glaube, man ist nicht drum herum gekommen, egal, glaube ich, für welchen Sport man sich interessiert. Olympia läuft gerade zu diesem Zeitpunkt und vor ein paar Tagen ist auch Surfen zu Ende gegangen. Und ich habe direkt zum Anfang deine Frage. Und zwar ist dein Insta-Handle at Ben No Limits, glaube ich, auch so ein Motto, was sich bei dir so ein bisschen durchzieht durch dein Leben. Und ich habe mich direkt zu Anfang gefragt, wenn man die Wellen jetzt in Olympia gesehen hat, in Tiopo, in Französisch-Polynesien, wo ist dein Limit im Surfen? Gibt es überhaupt ein Limit und kannst du dir vorstellen, dich auch immer an größere Wellen heranzuwagen?
Gute Frage. Also, es ist tatsächlich so, mein Motto ist No Limits und das versuche ich auch eben so ein bisschen zu leben und vielleicht auch so ein klein wenig in die Welt eben rauszutragen. Ganz wichtiger Faktor hier bei mir auch beim Surfen war, dass ich mich quasi immer Schritt für Schritt an eben neue Herausforderungen rangekämpft habe und so mache ich das eben auch mit neuen Wellen und der Wellengröße. Das heißt, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich würde nicht sagen, dass es jetzt speziell irgendwo ein Limit gibt. Ich muss halt einfach schauen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich mit meinem Guide wohlfühle. Das ist ja beim Blindensurfen auch so ein bisschen Teamsport. Und dann ist es tatsächlich so, dass die meisten Grenzen eben in unseren Köpfen bestehen und das auch der Ort ist, wo man sie quasi überwinden kann. Und deswegen schaue ich, dass ich Schritt für Schritt weitergehe und auch immer größere Wellen surfe. Und schau dann, wo ich lande.
Ich finde es auf jeden Fall wild, dass du halt genau so sagst, ja, das Limit ist bei uns in den Köpfen, weil ich glaube, egal ob man jetzt surft oder andere Sportarten macht, irgendwo guckt man dann vielleicht auch im professionellen Sport, jetzt gerade wie auch bei Olympia immer zu und ich versuche das dann für mich auch immer selber so ein bisschen einzuordnen, so, ah ja, an einem kleinen Tag, Teopo, kann ich mir das jetzt vorstellen zu surfen? Ja, nein, vielleicht. Und dann setzt man sich selber oder ich in dem Fall mir schon immer auch einfach vielleicht so eine Grenze und denke mir, ah ja, okay, bis zu der Größe könnte ich vielleicht, darüber hinaus geht vielleicht nicht. Und da finde ich dein Mindset natürlich absolut, ja, vorzeigemäßig, dass du sagst, nee, die Grenze ist in meinem Kopf und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, schon. Das muss ich tatsächlich auch selber einfach, auch ich, wieder Tag für Tag lernen. Und was ich vielleicht da relativ früh schon durch meine Erblindung so ein bisschen erfahren durfte, um da nochmal jetzt konkret auf den Punkt zu kommen, wo sind jetzt genau Grenzen. Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, Ziele zu haben und quasi langfristige Projekte zu haben, auf die man hinarbeitet, für die man morgens aufsteht. Es ist aber trotzdem so, dass auf der anderen Seite das Leben eben viele Windungen und viele, ja, auch Rückschläge eben parat hat, die man einfach nicht in der Hand hat und nicht kontrollieren kann, wie jetzt zum Beispiel meine Erblindung. Und es deswegen auch genauso wichtig ist, im Prinzip die Zwischenerfolge und die kleinen glitzernden, ja, Fortschritte, die man so links und rechts am Wegesrand findet, einfach auch mitzunehmen und zu genießen und dadurch einfach die Möglichkeit haben, aus jedem Tag das Beste zu machen und dann am Ende auch die großen Ziele eben zu erreichen. Das heißt, auch um nochmal da ja auf Wellenhöhe zu sprechen zu kommen, ich würde kein Limit irgendwann in irgendeiner Wellenhöhe setzen, sondern ich versuche einfach jeden Tag das Beste draus zu machen und schau mal, bei der Wellenhöhe, bei der ich lande, bei der fühle ich mich dann auch wohl.
Oh Mann, ey, ich finde es wirklich krass, wenn man so die Videos auch von so den Fortschritten jetzt sieht, von vor, ich sag mal, 2 Jahren bis jetzt. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber bevor wir weiter auf das ganze Thema Surfen eingehen, würde ich gerne noch 2, 3 Fragen einfach zu dir stellen. Deswegen, magst du dich selber vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellen?
Also, mein Name ist Ben Neumann, ich bin 19 Jahre alt. Und ich bin tatsächlich für einen Surfer eher ungewöhnlich in Garmisch-Partenkirchen, also eigentlich quasi am Fuße der Zugspitze aufgewachsen. Kein Meer weit und breit. Ja, wie gesagt, ich bin im Alter von 6 Jahren circa erblindet an einem Gendefekt und habe da immer schon relativ viel Sport gemacht. Und auch wenn das natürlich gerade für meine Familie, für meine Eltern erstmal auch nicht einfach war, das alles zu verarbeiten und zu akzeptieren, haben wir relativ schnell als Familie einfach beschlossen, dass der einzig sinnvolle Weg quasi die Flucht nach vorne ist und wir uns trotzdem einfach in unserem Leben so wenig wie möglich einschränken, unser Leben genießen, und da ist Sport auch ein sehr, sehr großer Anteil, weswegen ich sehr früh schon immer sehr viel Sport gemacht habe und dann früher oder später eben auch beim Surfen gelandet bin.
Absolut, absolut verrückt. Deswegen ganz kurze Zwischenfrage. Das heißt aber, du hattest vor dem Surfen im Alter von, ich sag mal, 1 bis 6 trotzdem schon Erfahrungen, wo du viel Sport gemacht hast. Also ich meine, du wohnst dann direkt am Fuße der Berge. Warst du dann auf Skiern oder auf dem Snowboard unterwegs, direkt in jungen Jahren?
Ski tatsächlich. Wie eigentlich jeder hier aus Garmisch stand ich mit 2,5, 3 schon auf die Ski und bin da die Pisten runtergerutscht. Und sonst habe ich tatsächlich in dem Alter auch schon klassisch, also Fahrradfahren, Mountainbiken hier in dem Fall, bisschen Skateboard war auch schon dabei, Klettern relativ viel, habe ich lange, lange Zeit tatsächlich auch noch Kampfsport gemacht, also Jiu-Jitsu in dem Fall. Und das ja ist dann nach der Blindung im Prinzip auch so geblieben.
Das finde ich, das so beeindruckend, weil du ja dann quasi schon vorher viele Sachen kennengelernt hast, wo du noch sehen konntest und die dann einfach, ich sag mal, mehr oder weniger gleich versucht hast, einfach durchzuführen. Bevor wir aber da eintauchen, würde ich gerne noch 2 Sachen zu deiner Schule fragen. Und zwar, du hast Abi gemacht dieses Jahr und da habe ich mich gefragt, hast du an einer Regelschule Abi gemacht und magst du einmal sagen, wie das vielleicht für dich abgelaufen ist?
Ich würde sagen, meine Schullaufbahn war eher unkonventionell. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist grundsätzlich gerade in Bayern relativ schwierig, als Blinder eine mehr oder weniger normale Schullaufbahn zu bestreiten. Der klassische Weg wäre, dass man auf ein dafür vorgesehenes Blindeninternat kommt. Da gibt es in Marburg eins, das ist relativ weit weg von da, wo ich wohne. Und das kam für mich einfach aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Einmal hätte ich eben einfach nie mein Leben so gestalten können, auch mit dem Surfen, mit allem, sondern wäre halt einfach mit anderen Blinden auf einem Internat groß geworden, hätte da von meiner Familie weggemusst. Und das war definitiv keine wirkliche Option für mich. Deswegen haben sich meine Eltern und ich entsprechend nach einem anderen Weg umgeschaut. Und wir sind im Endeffekt bei einer Online-Schule gelandet, quasi die mich aus der Ferne quasi übers Internet beschult hat. Das ist die Web-Individualschule, die mittlerweile tatsächlich seit 2 Jahren auch mein Sponsor beim Surfen ist, mein Hauptsponsor. Und diese Schule hat mir die Möglichkeit geboten, quasi den Stoff relativ flexibel, ebenso wie ich das aufbereitet brauche, zu lernen. Hat mir außerdem die Möglichkeit gegeben, fürs Surfen noch gewisse Freiheiten zu haben, um da eben auch Surfwettkämpfe und sowas mitmachen zu können. Und gleichzeitig weiter eben die Schule quasi auch aus anderen Ländern machen zu können, was mir einfach da sehr, sehr viel Freiheit eben in meinem Leben gegeben hat, meinen Sport und diese Dinge zu machen. Und genau, das Ganze ist jetzt dann eben vor, muss ich überlegen, 6 Wochen im Abitur geendet, wo ich mich im Prinzip als Externer ganz klassisch hier im Ort am Gymnasium angemeldet habe und da einfach das Abitur in diesem Jahr quasi mitgeschrieben habe.
Verrückt. Also ich glaube, diejenigen unter uns, die zuhören, kennen vielleicht irgendwie so das Gefühl, dass man vielleicht mal eine Schule gewechselt hat, weil einem die Schule nicht taugt oder weil man umziehen muss. Das klingt auf jeden Fall bei dir schon nach, ich sag mal, einer etwas größeren Hürde. Und du hast das eben so gesagt, das war für dich keine Option, so weit wegzuziehen und da mit anderen erblindeten Menschen auf diesem Gymnasium zu sein. Ist es auch für dich so eine Sache, dass du sagst, du willst vielleicht gar nicht dann nur in diesem Umfeld sein, weil dich das dann vielleicht schon von vornherein ja vielleicht dann doch eben ein bisschen limitiert und sagst, nee, ich will einfach ganz frei individuell für mich entscheiden, wo meine Grenzen sind und alles halt einfach so machen, wie ich das möchte?
Das ist tatsächlich so. Das passt ein bisschen zu dem Punkt, den wir vorher schon kurz angesprochen haben, eben mit diesen Grenzen, die eben in vielerlei Hinsicht in den Köpfen sind. Und klar, es gibt auch coole Sportler, die zum Beispiel in Marburg auf die Schule gegangen sind. Es ist aber aus meiner Perspektive, ohne jetzt da jemanden zu nahe treten zu wollen, schon so, dass dieses Umfeld halt eine gewisse Laufbahn eben vorgibt, die man als Blinder hat und eben gewisse Freiheiten und eben gewisse Dinge, die auch einfach nicht gehen. Und es ist schon so, dass ich jetzt durch meinen eher unkonventionellen Weg vielleicht hier und da die Möglichkeit hatte, mir selber noch einige andere Freiheiten, Fähigkeiten und Erfolge quasi anzueignen und zu erarbeiten, die so vielleicht sonst im konventionellen System eher nicht so möglich sind. Und da ist es eben so, dass wir schon einen gewissen Umweg gehen können. Ich kann auch nochmal ausholen, zum Beispiel in meiner Grundschule, wo ich ja noch auf einer Regelschule quasi war, in der ersten und zweiten Klasse, war es dann so, dass ich im Prinzip langsam mein Sehlicht verloren habe und dann so eine Art Lesegerät quasi hatte, mit dem man ja quasi Blätter nochmal so vergrößern konnte. Das war so ein elektrisches Druckengerät quasi. Und dann habe das daran, dass es keine Steckdose gab. Beziehungsweise es gab eine, aber da hätte man ein Verlängerungskabel legen müssen. Und das durfte man dann nicht, weil da hätte jemand drüber stolpern können. Und es gab wirklich keine Möglichkeit, auch mit eigenem Elektriker, wenn wir selbstverständlich die Kosten übernehmen, irgendwie eine Steckdose in dieses Klassenzimmer zu legen, so dass es funktioniert. Und das sind einfach diese ganzen Kleinigkeiten, die so viele kleine Hürden schaffen, dass es am Ende dann schwierig ist, sich da wirklich zu entfalten und seinen eigenen Weg zu finden. Nur um das so ein bisschen nochmal einzuordnen vielleicht.
Ja, voll. Natürlich, das sind einfach Dinge, wo ich so auf jeden Fall gar nicht drüber nachgedacht hätte. Und klar, fehlt einem dann wahrscheinlich auch mental kapazitär der Raum, wie du gerade gesagt hast, sich auf einen Sport oder halt andere Dinge, die vielleicht einfach dann in dem Fall super wichtig auch für einen selbst sind, zu konzentrieren. Deswegen, lass uns noch ganz kurz bei der Schule das noch abschließen. Du bist fertig, du hast dein Abi gemeistert, du hast das hinter dich gebracht, jetzt hast du eine Sommerzeit. Was ist dein Plan für danach, wenn du das kurz anreißen magst? Gibt's einen Plan? Profisportler?
Tatsache. Wir schauen mal. Profisportler, klar. Habe ich nichts dagegen. Ich arbeite fleißig dran. Zusätzlich würde ich eigentlich ganz gerne studieren und bin da aktuell quasi bei einem Psychologiestudium. Da arbeite ich schon länger darauf hin und habe das schon länger im Kopf. Die Sache ist tatsächlich, was mich da im Psychologiestudium so ein bisschen reizt, ist, dass es eben sehr individuell ist und in gewisser Weise auch so ein bisschen mit meiner Geschichte und auch mit dem Surfen ganz gut verschmilzt. Insofern, dass ich jetzt tatsächlich auch jetzt schon in vielerlei Hinsicht unterwegs bin und hier und da auch schon mal eine Rede gehalten habe und ich das Gefühl habe, dass eben manche Leute das doch einfach ein bisschen inspiriert, was ich mache, und dass viele Leute das cool finden und dass das eigentlich so ein bisschen mein Traum wäre, das auch in Kombination mit dem Surfen eben zu meinem Beruf zu machen. Das heißt, ein bisschen in diese Richtung Motivational Speaker, Motivationscoach, kombiniert eben mit dieser Geschichte blinder Surfer und dann noch einem Psychologiestudium im Hintergrund, was da fachlich noch ein paar Grundlagen bietet, um das professionell zu machen. Und deswegen, das ist jetzt mal so die grobe Richtung zumindest, in die ich strebe aktuell.
Ja, perfekt, ne? So zum Thema, was du vorhin meintest, große Ziel und dann auf die hinarbeiten. Aber es klingt auf jeden Fall absolut cool und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und du hast ja schon gesagt, gerade da vielleicht andere Leute mit deiner Geschichte inspirieren. Und du bist natürlich unter anderem hier auch Gast, weil du mit deinem Film No Limits Teil der International Ocean Film Tour warst. Und da habe ich mich gefragt, wie kam es zu dem Film? Wie ist das ganze Projekt, sage ich mal, entstanden?
Eigentlich ist das eine ganz coole Geschichte, muss ich fast ein bisschen ausholen.
Gerne.
Im Grunde wurde ich auf Instagram, war das damals, glaube ich, von zwei Studenten hier aus München angeschrieben, Fabi und Kili, die im Prinzip für, ich glaube, es war die Masterarbeit, ich kann es nicht mehr beschwören, jedenfalls für ihr Studium ein Projekt hatten. Das sind zwei Designstudenten, die im Prinzip da so eine Art kleinen Film drehen wollten. Das Ganze fand im Rahmen von 50 Jahre Olympia in München quasi statt. Und dieser Film sollte dann eben in der Pinakothek der Moderne noch ausgestrahlt werden und da so einem kleinen Publikum vorgeführt werden. Das ist auch passiert. Das sind zwei richtig coole Jungs, deswegen nochmal vielen Dank. Der Film ist super geworden. dann ist es tatsächlich so, dass es, wie gesagt, Stück für Stück so alles in die Wege geleitet wurde. Wir haben relativ viel am Eisbach gedreht, ein bisschen drumherum. Die beiden Jungs haben echt darauf geachtet, dass sie den Film so ein bisschen aus meiner Perspektive drehen. Das heißt, ich weiß nicht, wer den Film noch nicht gesehen hat. Es geht tatsächlich viel um Geräusche. Es geht viel um kleine Zwischensequenzen, in denen man sieht, wie ich mit meiner Hand taste. Während ich auf dem Eisbach surfe, geht zwischendurch auch das Licht so ein bisschen aus, dass man eben so ein bisschen meine Perspektive mit in diesen Film reinbringt. Irgendwie ist tatsächlich dann die Ocean Film Tour auf diesen Film aufmerksam geworden, hat die zwei angeschrieben, hat gesagt, ey, wir finden das cool, das ist ein cooler Film. Wir würden den gerne mit in unser Volume 9 aufnehmen. Und dann ging das tatsächlich relativ flott. Wir haben noch die Anforderung quasi bekommen, dass wir noch ein paar Szenen nachdrehen, damit der Film noch ein bisschen länger wird. Das haben wir dann gemacht. Mhm. Und schwuppdiwupp, ein paar Monate später saß ich in Hamburg auf der Premiere und war Teil der Ocean Film Tour.
Es ist irgendwie verrückt, finde ich dann, wie häufig man dann doch irgendwie sagt, ja komm, ich stimme jetzt mal so einer kleinen Idee einfach zu und was sich daraus dann auch einfach langfristig alles entwickeln kann. Und war dir von vornherein klar oder war das so ein bisschen deine Mission, dass du sagst, ey, ich möchte der Welt da draußen zeigen, wie es sich für mich anfühlt zu surfen und ja, vielleicht auch ein bisschen Inspiration sein und zu zeigen, ey, guck mal, was ich hier alles mache, macht ihr auch mal, wenn ihr wollt und wenn ihr dran glaubt.
Perfekt. Ich hatte einfach immer das Ziel, eigentlich mein Leben zu leben und aus jedem Tag das Beste zu machen und auch das Geschenk, was mir meine Eltern gemacht haben, indem sie da eben wirklich sehr, sehr unterstützend eben von Anfang an waren, zu nutzen. Und ich würde fast sagen, dass ist dann so parallel ein bisschen entstanden, dass ich eben relativ viel Feedback bekommen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist auch immer noch der Fall und wird vermutlich auch immer so sein, von Leuten zu hören, dass sie das beeindruckend finden und dass das, was ich mache, sie inspiriert, auch neue Dinge zu machen. Das ist mit eins der größten Geschenke für mich überhaupt und eins der schönsten Gefühle, die ich so sammeln darf, Tag für Tag. Und daraus ist dann eben auch ja so ein bisschen dieser Wunsch entstanden, vielleicht gar nicht unbedingt zu zeigen, was möglich ist, sondern einfach zu zeigen, dass ja man einfach viel mehr aus seinem Leben machen kann und auch zu zeigen, eben wie wertvoll das Leben ist. Und allein wenn man sich das jetzt schon mal statistisch überlegt, es gibt so viele Universen, so viele Planeten und im Verhältnis dazu so wenig Menschen auf diesem kleinen Staubkorn im All. Und wenn man da einfach ein bisschen rauszoomt, dann wäre es Verschwendung und schade, sich von Dingen wie einer Erblindung oder eben auch anderen Schicksalsschlägen da ins Boxhorn jagen zu lassen. Und es hat sich so ein bisschen über die Jahre einfach entwickelt, dass ja da vielleicht in mir auch so ein bisschen die Mission gekeimt ist, das ein bisschen in die Welt rauszutragen.
Mega spannend. Ich bin happy, dass es so gekommen ist. Bevor wir jetzt quasi im Hier und Jetzt weitermachen, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar zu dem Zeitpunkt deiner Erblindung. Und zwar hast du eben gesagt, du hast mit 2,5 und 3 angefangen, Ski zu fahren. Unter anderem hast du viele andere Sportarten gemacht. Jetzt würde ich sagen, unter dem, das, was du gesagt hast, klingt Skifahren mit eintretender und fortschreitender Erblindung erstmal super gefährlich, wenn du da die Piste unterjagst, würde ich mal behaupten.
Schön.
Und da ist es ja so gewesen, dass du vorher eigentlich genau wusstest, wie sich das anfühlt, wie sich Sachen verhalten in Kombination fühlen und sehen. Mhm. Und hast du da dann auch angefangen mit deinem Papa die Funkgeschichte zu entwickeln, dass du eben mit deinem Papp vielleicht auch da schon angefangen hast, Ski zu fahren, weiterhin mit dem Helm und dem Funkgerät?
Tatsache, ja. Skifahren ist eigentlich der Punkt, wo der Funk ins Spiel kam, erstmalig. Ich überlege gerade, wie du das schon meintest. Ich konnte schon Skifahren, bevor ich erblindet bin. Und es hat mir in gewisser Weise auch sicherlich geholfen, dass ich das Ganze einfach schon konnte. Obwohl man trotzdem in gewisser Weise einfach eben nicht das Skifahren, aber die Art und Weise, sich zu orientieren, ein bisschen neu lernen musste, beziehungsweise, um da nochmal genau einzuhaken, ich hatte ja quasi eine langsam fortschreitende Erblindung. Das heißt, ich hatte so eine ganz nette Übergangsphase eigentlich, um so das Stück für Stück zu erlernen, alles, wie ich mich Zukunft orientiere und wie ich so meine Umgebung wahrnehme. Und das Skifahren ist eigentlich relativ normal weitergelaufen. Das heißt, irgendwie die Diagnose kam im Prinzip im Sommer und wir haben einfach ganz normal im Winter mit Skifahren gestartet. Mein Vater hatte sich natürlich vorher informiert und hatte sich dann eben auch schon so einen Funk zugelegt, den wir dann verwendet haben. Und im Prinzip ist es so, dass es da relativ wenig Beispiele auch gibt. Es gibt schon einige blinde Skifahrer in Deutschland. Nicht so wirklich, aber in Österreich gibt es ein paar. Und wir haben dann im Prinzip Learning by Doing eben über diesen Funk ein Kommandosystem entwickelt, was es uns erlaubt, dass ich mich doch mit hoher Geschwindigkeit und sehr präzise die Skipisten runter stürze. Und ja, das haben wir im Prinzip auch auf andere Sportarten Stück für Stück übertragen. Aber ich muss sagen, toi, 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 ich klopfe hier mal auf Holz neben mir, ich habe noch keinen größeren Unfall gehabt, weder beim Surfen noch beim Skifahren. Was sicherlich daran liegt, dass wir eben auch Dinge Stück für Stück aufbauen und schon vorausschauend Dinge planen. Egal, ob das jetzt zwischen den Wellen oder auf der Skipiste ist. Aber es scheint zu funktionieren.
Vielleicht können wir einmal die Personen abholen, die den Film nicht gesehen haben, die gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und vielleicht kannst du einmal sagen, konnte man den Helm inklusive des Funkgerätes so kaufen oder war das was, was ihr dann noch ein bisschen adaptiert habt an eure Zwecke, weil du ja quasi später auch mit dem Helm, ich weiß nicht, kannst du auch sagen, ob es der gleiche ist oder ein anderer, ins Wasser gehst und der hat natürlich, dann würde ich mal behaupten, vielleicht auch ein bisschen andere Anforderungen an das Gerät jetzt.
Definitiv. Das eigentlich ist ziemlich alles, was wir verwenden, ist so ein bisschen self-made zusammengebastelt. Der Funk, den wir beim Skifahren verwenden, ist ein anderer, der ist nämlich nicht wasserdicht, der wäre beim Surfen nicht so geeignet. Im Prinzip verwenden den eigentlich Sänger auf der Bühne, um ihre eigene Stimme nochmal zu hören, sozusagen. Der funktioniert jetzt fürs Skifahren ganz gut, weil der wenig Nebengeräusche sozusagen aufnimmt und das beim Skifahren relativ wichtig ist. Dann beim Surfen hatten wir es ein bisschen einfacher, hatte mein Vater sich auch informiert damals, als es losging. Und da gibt es ein echt cooles Funksystem, das nennt sich BB Talking. Von denen bin ich mittlerweile auch gesponsert und die haben diesen Funk eigentlich ursprünglich für Wasserrettung und diese Dinge entwickelt und der wird teilweise auch von Big Wave Surfern verwendet, die quasi mit ihrem Jetski kommunizieren über diesen Funk. Mhm. Und das ist eigentlich schon ein relativ ausgeklügeltes System mit Halterungen für normale Surfhelme. Das heißt, ich habe einfach an meinen normalen Helm, den ich beim Surfen verwende, das Ding dran geklebt und los geht's. Also das war dann kein großes Gebasteln mehr.
Und dein Vater oder dein Trainer, Trainerin, hat die der dann auch einen Helm an? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann wie bei so einem Walkie-Talkie, so ein Gerät, was man in der Hand hält, was ja beim Skifahren schon wahrscheinlich eher schwierig ist, weil dein Dad der vermutlich hinterher oder vorweg heizt.
Genau, hinterher tatsächlich in dem Fall. Im Prinzip ist es so eine Art Headset. Sowohl beim Surfen als auch beim Skifahren. Das heißt, beim Skifahren zieht mein Vater das einfach auch unter den Helm an. Und beim Surfen, je nachdem, haben wir im Prinzip verschiedene Aufsätze. Es gibt so einen Surfhut mit einem Mikrofon dran, so eine Art Stirnband, eine Mütze. Also je nachdem, was gerade benötigt wird und ob mein Guide mit mir im Wasser ist oder ob er wie am Wavepool beispielsweise am Rand steht, wird dann der richtige Funk ausgewählt. Tatsächlich.
Verrückt. Also für mich ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass du beim Skifahren geblieben bist. Ich finde es dann doch irgendwie überraschend, dass du dann nicht gesagt hast, okay, ich kletter weiter oder ich mache irgendwie eine andere dieser Sportarten weiter, sondern du hast ja dann quasi neu, vielleicht ja wirklich auch komplett neu für dich das Surfen entdeckt. Ja. Und ich habe mich gefragt, beim Skifahren hattest du ja die ganze Zeit vorher eine Vorstellung davon oder hast du jetzt eine Vorstellung davon, wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Hattest du vorher gar keinen Kontakt zum Thema Surfen? Jetzt rein von der Erfahrung her oder dass du das irgendwo gesehen hast?
Ich habe bestimmt vor meinem 6. Lebensjahr irgendwo schon mal Surfe gesehen und wahrscheinlich auch Surffilme und so Zeug schon gesehen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich muss sagen, ich verstehe die Frage, klar. Sie ist aber tatsächlich gar nicht so anwendbar in der Realität, weil es eigentlich so ist, dass in dem Moment, wo man erblindet und in dem Moment, wo ich auch langsam erblindet bin, dass dann Erinnerungen an visuelle Eindrücke und Bilder sehr, 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 sehr schnell mit verschwinden. Das heißt, ab dem Moment, wo man nichts mehr sieht und sich eben auf seine anderen Sinne verlässt, verlässt man auch komplett diese visuelle Welt. Das heißt, auch wenn ich mir jetzt Dinge vorstelle und auch Dinge träume beispielsweise und einfach Bilder in meinem Kopf kreiere, dann habe ich da keinerlei visuelle Eindrücke mehr, sondern eben nur noch Geräusche, Gefühle, einfach ein räumliches Verständnis von der Sache, aber eben keine Bilder mehr. Und deswegen ist es so, dass ich halt das Surfen im Prinzip so wahrnehme und so kennengelernt habe, wie ich das eben erfüllt, erhört und erspürt habe quasi. Und das beim Skifahren aber eigentlich auch nicht aktuell anders ist. Also wenn ich jetzt an Skifahren denke, denke ich auch nicht mehr an irgendwelche Bilder, die ich vor meinem 6. Lebensjahr irgendwo gesehen hätte. Die sind schon lange verblasst. Sondern dann denke ich eben auch ans Skifahren, so wie ich das jetzt wahrnehme, sozusagen. Und deswegen ist da eigentlich gar kein großer Unterschied. Und klar, es hat mir beim Skifahren wahrscheinlich schon geholfen, dass ich das eben vor meiner Erblindung schon konnte. Aber ich würde den Unterschied jetzt als gar nicht so groß empfinden. Es ist einfach so, dass ich das Surfen auch gelernt habe, wie alles andere quasi, durch Versuchen und ja, Try and Error sozusagen. Das Einzige, was
der Klassiker halt
da vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass ich eben schon mir weniger von anderen Leuten abgucke, sondern halt einfach selber die Dinge ausprobiert habe. Und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an anderen Gründen, aber wahrscheinlich deswegen auch einen relativ eigenen Surf-Stil habe, der sehr individuell eben für mich ist, weil ich eben niemanden zugeguckt habe, sondern einfach mein Ding gemacht habe auf der Welle.
Komplett. Und ich glaube, das ist ja eigentlich, was heißt eigentlich, das ist ja das Wunderschöne daran, dass man irgendwie dann frei von äußeren Einflüssen sich einfach so verhält, wie es sich für einen richtig anfühlt. Und ich glaube, jeder, der, du hast es gerade mit diesem Stil gesagt, irgendwie eine Sportart macht, wo es um Style geht, da ist man ja dann schon immer dazu geneigt, rechts und links zu gucken und sagen, ah, mache ich das so, was ist denn jetzt cool, mache ich das so, ist das cool, ist das cool, ist das cool, und irgendwann realisiert man dann vielleicht doch, ah ja, okay, vielleicht finde ich auch einfach meinen eigenen Weg, weil ich dann doch irgendwie nicht anderen Leuten nachahmen kann. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wie und wann war, beziehungsweise wie, wann, wo war deine erste Surf-Session und wie war so der Gedanke? Hast du dir irgendwann eines Tages gedacht, so, jetzt will ich mal Surfen ausprobieren, oder wie war das?
Ich glaube, da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ich war eben immer schon sehr, sehr wasseraffin. Ich war quasi nicht aus dem Wasser rauszukriegen, bin viel geschwommen, unter Wasser, auf dem Wasser, tauchen, alles drum und dran. Und dann war es im Prinzip so, dass meine Eltern mir einen Gutschein für eine City Wave, also und Schweizerinnen hier in München, geschenkt haben zum Geburtstag, zu meinem 13. Geburtstag in dem Fall. Und ich so im Prinzip eigentlich das erste Mal so richtig Kontakt hatte mit dem Surfen. Ich bin davor als kleines Kind im Sommerurlaub immer schon mal auf dem Bodyboard zwischen den Wellen rumgehüpft sozusagen, hatte aber da nie so wirklich Bezug zum Surfen, sondern bin eben eigentlich durch diesen Gutschein das erste Mal so richtig zum Surfen gekommen. Und ja, wir haben das eigentlich so eingefädelt, wie wir das mit vielen anderen Dingen eben auch machen, indem wir gesagt haben, ja, das ist cool, das probieren wir aus. Let's go, wir schauen mal, was bei rauskommt. ich glaube, meine Eltern haben vorher nochmal angerufen und gefragt, ob das okay ist, wenn ein Blinder aufkreuzt und jetzt da surfen möchte. Die Mitarbeiter waren, glaube ich, erstmal nicht so begeistert, aber wir sind dann trotzdem angerückt, haben das ausprobiert und es hat tatsächlich in der ersten Stunde gleich echt ganz gut funktioniert, würde ich sagen, ohne mich jetzt da zu sehr loben zu wollen. Und vor allem, ich denke, das kannst du und die meisten Zuhörer, die surfen, auch nachvollziehen. Ab dem Moment, wo ich auf der Welle stand, hatte ich absolut diesen Wellenflash und war mit dem Surf-Tieber angesteckt. Und dann sind wir im Prinzip einfach dabei geblieben. Ich war öfter in der Schweizer Arena und wir haben das dann so Stück für Stück aufgebaut und ich habe erstmal meine ersten Surf-Erfahrungen eben auf stehenden Wellen gesammelt.
Genau, das wäre jetzt der Punkt gewesen. Also für diejenigen, die zuhören, die das nicht wissen, es ist eine stehende Welle, die in dem Fall indoor, ich sag mal, stattfindet, wo man halt sich ja von rechts und links in einem beschränkten Bereich, sag ich jetzt mal, bewegen kann und surfen kann. Es unterscheidet sich schon zum Surfen im offenen Meer oder gar auch jetzt auch natürlich zu einem Wave Park, der halt eben keine stehende Welle ist. Und bist du dann quasi auch, du kommst ja aus der Ecke von der Arena, dann an den Eisbach gegangen, der so ein bisschen, ja, der Godfather des Riversurfens, der stehenden Wellen ist.
Absolut, ja. Eigentlich ist es irgendwie ganz lustig. Das hatte ich nämlich in meinen Anfangstagen im Surfen auch noch gar nicht so realisiert, dass, ja, zumindest wenn man in Deutschland lebt, München schon gar nicht so schlecht ist für Surfer. Ich glaube, mein Dad arbeitet in München und der ist relativ oft dann auch am Eisbach vorbeigegangen. Und so ist dann natürlich auch die Idee entstanden, dass ich mich da mal hinwage. Ich bin quasi, ja, habe spätsam angefangen zu surfen, bin in den Winter über relativ regelmäßig einmal die Woche in der Schweizer Arena gewesen. Und ab dem Moment, wo es dann wieder wärmer wurde, haben wir uns dann auf die anderen stehenden Flusswellen in München rausgetraut. Klassisch, wie man das so macht, erstmal zur Floßlände, obwohl das erst ein sehr, sehr kurzer Besuch war, um ehrlich zu sein, weil ich im Prinzip relativ große Probleme hatte, weil ich erstens da nicht das richtige Brett hatte, deutlich zu wenig Volumen habe und zweitens an dem Tag die Flusslände eh nicht so toll lief. Und dann, ja, weiß ich nicht, war ich schon so ein bisschen geknickt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Und dann, muss ich sagen, hat mein Vater tatsächlich an dem Tag gesagt, ach was, du surfst so gut, ist jetzt wurscht. Wir fahren jetzt an Eisbach, die Flusslände braucht keiner. was eher ein bisschen mutig war und auch eigentlich nicht der empfehlenswerteste Weg vermutlich für die meisten ist, obwohl ich schon dazu sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach schon sehr, sehr gut surfen konnte auch und dementsprechend dann auch auf der Eisbachwelle am ersten Tag gleich ein paar Turns hingelegt habe und das dann tatsächlich sehr gut funktioniert hat und ein recht guter Abschluss war. Wie das so häufig so ist, wurde ich am ersten Tag auch fast von der Eisbachwelle verjagt tatsächlich, beziehungsweise es wurde versucht, mich zu verjagen. Ich muss allerdings sagen, das war vom ersten Tag an so und ist auch so geblieben, dass ich da sehr, sehr schnell reingefunden habe und eben, ja, viele das auch erst gar nicht gemerkt hatten oder verstanden haben, dass ich blind bin, obwohl ich da eigentlich recht gut gekennzeichnet bin und dann auch sehr, sehr schnell eben in dieser Eisbach-Szene, was ja teilweise auch gar nicht so einfach, was aufgenommen wurde. Und ich muss sagen, ich überlege gerade, ich glaube, ich bin seitdem nie wieder an der Flusslinie gesurft, sondern nur noch Eisbach, E1 und E2.
Vielleicht um so ein bisschen die breite Masse abzuholen, also normalerweise gibt es ja, glaube ich, dann E3, 2, 1 und dann fängt man halt bei der Flusslinie an und arbeitet sich langsam vor, bis man halt dann am Eisbach ankommt. Und wie du sagst, es liegt jetzt gar nicht dann an dir selber, dass sie sagen, nee, geh weg hier, das ist voll genug. Man muss dazu sagen, du hast da, ja, ich glaube, wann hast du angefangen? 2015 dann am Eisbach, glaube ich?
18 tatsächlich.
2018?
Beziehungsweise 19 am Eisbach. 18 surfen generell und im Mai 2019 am Eisbach.
Stimmt, ja.
Also ist noch gar nicht so lange her.
Dann, es war schon voll, aber ich glaube noch nicht so voll wie jetzt. Nein. Ich glaube, es ist immer weiter gewachsen und ich erinnere mich daran, es gibt dann natürlich auch die ein oder andere legendäre Eisbach-Doku, wo dann auch Locals, also Leute, die da, sag ich mal, den Eisbach zu ihrem Homespot deklariert haben, erzählen, wie sie unter anderem auch Kelly Slater dort, ich sag mal, verjagt haben, weil sie gesagt haben, das ist unsere Welle. Guck, dass du Land gewinnst. Und deswegen finde ich das natürlich umso krasser, dass du dich da dann am ersten Tag, ohne diesen Prozess durchzulaufen, von Floßlände langsam ranzutasten, dann eigentlich ja perfekt Fuß gefasst hast. Und bist du dann, was heißt bist du dann? Wann bist du das erste Mal dann ins Meer gegangen? Weil ich finde das schon, also ich finde Fluss, ich war noch nie am Eisbach surfen. Ich war auf anderen Wellen und ich fand das da schon manchmal ein bisschen scary. Du fällst hin, dann sind da ja auch Strudel etc.
Schon. Vor allem gerade am Eisbach muss man echt ein bisschen aufpassen. Deswegen sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich bin da, es hört sich jetzt ein bisschen blauäugig an, aber wir haben sehr, sehr viel Zeit vorher am Eisbach verbracht, haben uns genau angeschaut, wo man, wie man fällt, was man tut, weil der Eisbach eben auch einfach nicht ohne ist. Und klar, Localism überall beim Surfen dabei, aber im Fall vom Eisbach hat das schon auch seinen Grund, weil gerade wenn man nicht so genau weiß, was man da tut, kann man sich da auch recht schnell verletzen sozusagen. Deswegen wollte ich das nochmal kurz einschieben.
Guter Punkt, dann lass uns vielleicht, bevor wir zum Meer abbiegen, nochmal ganz kurz da bleiben und die Brücke nochmal zu deinem Film schlagen, weil man sieht ja auch in dem Film und man hört es vor allen Dingen auch, du fällst und dann wird dir per Funk zugesagt, wo du gerade bist, wo du dich festhalten kannst und wo du dann einen Ausstieg findest.
Genau, im Prinzip. Obwohl das gerade Thema Ausstieg finden gar nicht so das Problem ist, das ist lustig, weil mich viele Leute eigentlich fragen, wie ich wieder rausfinde, aber im Grunde muss ich nur flussabwärts nach links, also das ist nächstes Problem, bis ich an der Kanalwand ankomme. Es ist tatsächlich so, dass ich per Funk im Prinzip so das Ganze drumherum angesagt bekomme, das heißt auch beim Anstellen, wo sind die Leute, wo muss ich mich anstellen und vor allem auch, wann darf ich surfen, wann darf ich aufs Brett. Und während dem Surfen an sich ist es dann so, dass ich im Prinzip auf mich gestellt bin. Das heißt, Kommandos während dem Surfen sind eigentlich grundsätzlich zu spät. Das heißt, die Reaktionszeit, bis mein Guide irgendwas sieht, bis ich das dann höre, umsetze, das funktioniert nicht wirklich. Das heißt, die Kommandos beschränken sich da rein auf Stopp, Gefahr, also spring ins Wasser, hüpf ins Wasser, Schluss mit der Welle. Und teilweise, da kommen wir dann bei den Ozeanwellen nochmal drauf zu sprechen, wenn ich ein bisschen pushen muss, vorpushen muss, wenn ich in Gefahr bin, quasi von der Pocket gefressen zu werden, oder wenn ich eben ein bisschen verzögern muss, um nicht die Welle zu schnell zu surfen, da kriege ich teilweise noch Hinweise. Aber sonst bin ich beim Surfen tatsächlich auf mich und in meine anderen Sinne gestellt.
Okay, dann lass uns da bei dem Thema Sinne, bevor wir aufs Meer gehen, noch einmal kurz eintauchen, weil theoretisch, wenn ich surfe, und ich glaube, das ist bei vielen Sportarten einfach gleich, aber weil ich selber surfe, glaube ich, würde ich das Beispiel gerne so wählen. Ich surfe und natürlich fühle ich, was ich tue. Ich fühle, wie sich die Energie der Welle verhält und wahrscheinlich höre ich auch relativ viel. Ich muss aber sagen, ich war vorgestern surfen und habe versucht, mich auf die anderen Sachen zu konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir das Visuelle alles andere überlagert. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das einfach so stark ist und so viel passiert, dass ich mich gar nicht so richtig auf mein Gefühl verlasse, wie sich das Ganze jetzt anfühlt. Und du hast eben schon gesagt, du orientierst dich auch manchmal an Geräuschen.
Ja.
Ist es dann so, nein, andersrum. Wie fühlt sich das für dich an? Also hörst du vielleicht sogar im Hintergrund, okay, da kommt das Weißwasser ein bisschen näher, das fängt mich gleich an zu drücken, und spürst du dann quasi auch, wie du pumpst, wie du Energie aufbaust und langsam die Welle abfährst?
Ja, auf jeden Fall, tatsächlich. Interessant, dass du das auch mal ausprobiert hast. Bin ich auch nur gespannt, wie sich das anfühlt. Vielleicht auch, wenn du irgendwann mal auf der Welle bist, kannst du auch mal schauen, die Augen zuzumachen und vielleicht ein bisschen zu spüren, ob du vielleicht ein paar Sachen von den Dingen, die ich gleich erzähle, auch irgendwie nachvollziehen kannst. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Es sind eigentlich mehrere Punkte. Es ist so, dass klar, Surfen, also beziehungsweise Sehen beim Surfen und generell ein sehr, sehr dominanter Sinn ist. Gibt es verschiedene Studien, da will ich jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil das auch teilweise abweicht, aber man sagt so zwischen 80 und 85% der Eindrücke, die man wahrnimmt, sind visuell. Sprich, ich bekomme im Grunde nur circa 15% von den Informationen, die ein Sehender in der Situation bekommen würde. Und bin sozusagen einfach darauf angewiesen, diese wesentlich effizienter zu nutzen. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil ist da auf jeden Fall das Hören. Und wie du das schon meintest, beziehungsweise angesprochen hast, man kann extrem viel über sein Gehör machen. Viel, viel mehr als man denkt. Zum Beispiel auf stehenden Wellen fahre ich, würde ich sagen, eigentlich genauso nah an die Wand ran, weil eine stehende Welle ist ja quasi links und rechts durch eine Wand jeweils begrenzt. Und das mache ich, indem ich einfach meine Ohren verwende und höre, wo ist die Welle, wo ist der Strudel, wie ist dieser Geräuschkanal. Und wenn man zum Rand kommt, ist es so, dass dieses Geräusch wesentlich, wesentlich dumpfer wird und ich damit, ich weiß nicht, aber schon auf vielleicht 10 Zentimeter genau ungefähr bestimmen kann, wo die Welle dann zu Ende ist und da eben auch eigentlich genauso nah ranfahre wie jeder sehende Surfer und dann und wann auch mal in die Wand fahre, aber jetzt auch nicht öfter als das sehende Surfer tun. Deswegen, das klappt schon ganz gut. Und am Meer ist es eben ähnlich. Du hast eben die noch nicht gebrochene Welle, die man relativ schlecht hört, zugegebenerweise, aber du hörst eben das Weißwasser. Und das gibt einem schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Hinweise. Auch wie steil ist die Welle, wie sehr gurgelt das Weißwasser, ist die Welle eher runder, ist die Welle schnell, ist die Welle langsam. Da kann man schon sehr, sehr viel draus ableiten, auf jeden Fall. Und der zweite sehr, sehr wichtige Punkt ist dann eben einfach mein Gefühl. Sprich, das Brett, wie liegt das Brett im Wasser, beschleunige ich gerade, bremse ich gerade, in welchem Winkel ist mein Brett geneigt, daran kann man ganz gut festmachen, wie hoch bin ich auf der Welle, oder muss ich eher Gas geben, ist die Welle steiler, muss ich eher verzögern, muss ich vorsichtiger surfen, weil die Welle eher runde ist, dass ich sie nicht verliere. Und das sind halt ganz, ganz viele so Punkte, die dann zusammen ein Bild ergeben. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sage irgendwie, ich höre jetzt das und dann muss ich das machen, sondern ich habe im Prinzip, wie auch im Alltag, wenn ich mich orientiere, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, Geräusche, Gefühl, teilweise auch Wind, der aus irgendeiner Richtung kommt, der mir dabei hilft, mich zu orientieren. Es sind auch teilweise, wenn ich jetzt im Line-Up draußen sitze, Sonnenstrahlen auf meiner Haut, wo ich dann weiß, von da kommt Sonnenlicht, da steht die Sonne, das heißt, Strand oder Ufer muss da ungefähr sein. Und je nach Situation bastel ich diese ganzen kleinen Details halt zu einem Bild zusammen, was auch nicht immer perfekt ist, was mir aber quasi Wahrscheinlichkeiten gibt. Das heißt, wenn dieser und dieser Faktor so ist, dann weiß ich, es ist relativ wahrscheinlich, dass da das Ufer ist oder meinetwegen, dass die Welle eher größer ist oder steiler ist. Und so bastle ich mir im Prinzip da immer so mein Bild zusammen, auf das ich dann eben versuche, entsprechend zu reagieren.
Ich finde das super krass, dass du halt sagst, ja, du hast das jetzt gerade so gesagt, als wäre sehr viel Zeit. Ich glaube, für diejenigen, die noch nie auf dem Surfbrett standen. Genau, Surfen ist halt eigentlich in meinen Augen ein super intuitiver Sport. Häufig hat man wenig Zeit, um über Sachen nachzudenken. So, da rollt was an und dann zack, geht's los. Manchmal hat man einen Plan, manchmal geht er dann auf, manchmal wird man dann doch irgendwie von der Welle überrascht. Und ich habe mich gefragt, nimmst du auch, und das mache ich zum Beispiel manchmal, wenn ich dann surfe, nehme ich schon mal meine Hand ins Wasser und versuche so ein bisschen die Welle zu fühlen, was mir immer dabei hilft, so ein bisschen mehr dann vielleicht noch mit der Welle verbunden zu sein, so ein bisschen mehr eine Connection aufzubauen. Ist das auch was, was du nutzt, um dich zu orientieren, oder ist das was, wo du sagst, nee, das...
Doch, definitiv. Mein Surfstil ist wahrscheinlich eher ein bisschen runder, eher so ein bisschen mehr surfen, oder versuche zumindest ein bisschen mehr im Flow zu surfen. Und ein großer Teil definitiv ist da auch meine hintere Hand, die ich oft ins Wasser strecke. um eben da auch zu erfüllen, wo ist die Welle, wie steil ist die Welle und vor allem, wo ungefähr ist die Lippe der Welle, damit ich die dann
super spannend
möglichst auch treffe bei meinem Turn. Und das ist eben gar nicht nur die Welle, also gar nicht nur die Hand, die ich jetzt wirklich ins Wasser strecke, auch, klar, aber es ist auch zum Beispiel die Hand, wenn ich sie nach hinten rausstrecke, wie viele Gischtropfen spüre ich da? Dann kann man zum Beispiel auch so ein bisschen erkennen, wie weit die Pocket vielleicht doch noch weg ist oder ob da schon eher viel weiß Wasser ist und die Welle arg gebrochen ist. Deswegen ist es tatsächlich so, dass ich da schon auch meine hintere Hand relativ viel verwende, um eben die Welle zu spüren und da eben auch nochmal präzisere Informationen über die Welle zu bekommen.
Ich finde das so verrückt. Also für mich ist das auch einfach nur so eine Sache, wo ich sage, ich halte die Hand rein und will mich ein bisschen mehr damit verbinden. Aber ich habe gerade schon, als ich die Frage gestellt habe, dachte ich so, wahrscheinlich kann man dann auch irgendwie, wenn man seine Sinne so schärft, daran ablesen, wo die Lippe natürlich ist, wo die bricht. Und das mit den Tropfen der Gicht, das finde ich absolut Wahnsinn. Also ich werde versuchen, das bei der nächsten Surf-Session einmal auszuprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage bin, die Augen zu schließen und mehr zu spüren, weil ich werde es einfach ausprobieren und ich lasse es dich wissen, weil ich das jetzt, ich bin jetzt so gepackt und so gebannt, wie sich das wohl anfühlen mag, für mich auch.
Surfen ist ja generell ein Sport oder zumindest für mich auch, wo man sehr im Moment und in sich ist, was ich zumindest daran sehr, sehr schön finde. Und du kannst es tatsächlich mal ausprobieren, weil ich glaube, wenn man seine Augen schließt, landet man vielleicht noch ein bisschen mehr in sich. Und ja, du musst jetzt da natürlich dich auch nicht gleich überfordern, aber einfach mal so ein bisschen mehr die Ohren zu spitzen und ein bisschen mehr darauf zu achten, wo bricht die Welle, was für Geräusch macht es, was spüre ich denn so, wenn ich meine Hand einfach mal nach hinten rausstrecke am Surfbrett, von wo kommt denn die Sonne, was sagt mir denn die Sonne zum Beispiel mit ihrer Richtung und hilft die mir ein bisschen. Es sind vielleicht so ein paar kleine Sachen, die vielleicht, ich weiß es nicht, das Erlebnis noch ein bisschen intensiver machen und vielleicht irgendwo auch das Gefühl für Surfbrett noch ein bisschen verbessern können. Ich weiß es nicht.
Ich bin fest davon überzeugt, noch ein Punkt dazu. Wahrscheinlich würde es ja sogar am Anfang schon einen krassen Unterschied machen, wenn man im Line-Up einfach nur die Augen schließt und nicht guckt, was machen alle anderen herum und einfach nur mal dann reinfühlt. Aber das werde ich werde das ausprobieren und ich werde dich dann nochmal darüber informieren. Jetzt lass uns noch mal eben kurz dazu sprechen. Der erste Moment für dich im Meer, war das dann auch ein Moment, wo du mit deinem Vater am Meer warst und ihr gesagt habt, so, ich probiere das jetzt noch mal aus, weil das ist ja vom Reinkommen in die Welle, also vom Rauspaddeln vom Strand bis ins Line-Up, schon eine ganz andere Situation als an einer stehenden Welle.
Ja,
und
definitiv.
Dann muss man sich da, wie du gerade gesagt hast, ja auch noch zurechtfinden mit, oder hinten kommt ein großes Set, oder kommt das, oder könnte das passieren. Und das setzt ja in meinen Augen zumindest voraus, dass dein Guide auf jeden Fall ein bisschen weiß, wie das Meer funktioniert und wie der Surfsport funktioniert, weil ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es relativ schwierig sein könnte.
Ja, tatsächlich. Der Guide sollte schon ein bisschen Ahnung davon haben, wie Wellen funktionieren, was Sets sind und wie man sich da ungefähr positioniert, dass das funktioniert. Wir haben uns da allerdings mit dem kleinen Umweg noch rangetastet, nämlich eben über die Wave Pools, die ja auch schienende Wellen kreieren, also Meereswellen kreieren, aber eben in einer bisschen kontrollierteren Umgebung. Das heißt, ab dem Moment, wo der Wave Pool in der Schweiz aufgemacht hat, war ich da eigentlich vor Ort. Das war dann im Prinzip so meine erste Erfahrung mit schienenden Wellen, kann man fast sagen. Und ich habe mich da halt, wie man das so macht, obwohl ich auf der stehenden Welle schon sehr gut surfen konnte, eigentlich in dem Beginnerprogramm angemeldet und habe mich dann wir waren glaube ich 5 Tage da, in dieser Woche so Stück für Stück bis zu dem Advanced Setting, also bis zu der Advanced Welle hochgearbeitet und habe da eben gelernt, was ein Pop-up ist, wie man das macht, wie man auf eine Meereswelle surft. Und das eben auch gemeinsam mit meinem Vater, der dann da auch entsprechend Erfahrung gesammelt hat und da auch schon Wochen und Monate vorher sich auf YouTube unzählige Videos angeschaut hat über Surfer, über Lineups, Surf-Competitions und so weiter, wie das Ganze eben abläuft. Und im Grunde war dann ein Surftrip geplant für November. Wie das immer so ist, hat da tatsächlich auch der Zufall wieder seine Finger im Spiel gehabt. wir hatten kurz vorher einen Beitrag im BR und eine sehr, sehr nette Frau von Lanzarote hat uns angerufen und gesagt eben, dass sie diesen Beitrag gesehen hat und dass sie das so cool findet. Und ob wir nicht mal Lust hätten, nach Lanzarote zu kommen, um sie zu besuchen, weil wir ja auch so schöne Wellen haben und sie sich vorstellen könnte, dass das für mich sehr, sehr cool wäre. Und hat uns im Prinzip in ihre Ferienwohnung eingeladen. Das heißt, ohne Zutun hatten wir schwuppdiwupp schon eine Anlaufstelle mit auch einem Surfguide dann auf Lanzarote. Und im Laufe dieses Jahres, noch vor dem Urlaub, Trainingslager, wie auch immer, auf Lanzarote, wurde tatsächlich dann das deutsche Nationalteam bzw. das deutsche Parateam auf mich aufmerksam, weil ich eben Videos auf meinem Instagram-Account gepostet habe, die schon ganz gut waren, und meinte eben, dass das schon sehr, sehr gut ausschaut, ob ich denn nicht Lust hätte, quasi Teil des Parateams zu werden und sie vielleicht Ende des Jahres auch schon auf die Weltmeisterschaft zu begleiten. Das heißt, das war dann wirklich ein straffer Zeitplan, weil, und da bin ich jetzt eben dann bei meiner ersten Erfahrung am Meer, ich war im November dann im Prinzip auf Lanzarote, das erste Mal wirklich im Meer surfen und dann im Grunde 4 Wochen später auf meiner ersten Weltmeisterschaft in Kalifornien. Das heißt, es ging tatsächlich relativ zügig dann.
Okay. Ich muss einmal ganz kurz einhaken. Du hast eben gesagt, ihr hattet einen Surfguide vor Ort in Lanzarote. Ich denke, Richtig. Das ist absolut sinnig. Hat er dann mit deinem Vater an der Küste gestanden und auch so ein bisschen gesagt, ey, vielleicht muss man jetzt hier da und da achten, und dein Vater hat dann reagiert und dir das mitgegeben? Oder kannst du einmal vielleicht so diese Situation beschreiben, das erste Mal im Meer, wo der Guide sich befunden hat und wie die Situation dann, ich nehme an, dein Vater war in dem Moment auf der anderen Seite des Funkes, wie sich das abgespielt hat? Da fehlt mir so ein bisschen die Vorstellung, weil ich selber als Surfender das kenne, wenn man an einem neuen Spot rauspaddelt und gar nicht weiß, was passiert. Man weiß manchmal nicht, sind da Steine, dann wie verhält sich das genau, wenn das Wasser aufläuft, wenn das Wasser abläuft? Das kann unter Umständen auch so schon mal ziemlich beängstigend sein, wenn man nicht so viele Orientierungspunkte hat oder in dem Fall einen Guide.
Richtig, genau. Im Prinzip war das auf Lanzarote so, und wir haben das immer beibehalten, dass wenn wir an neue Spots gehen, dass wir eigentlich immer zumindest einen Local fragen oder einen Local dabei haben, der uns so ein bisschen sagt, hier so und so, hier ist der Channel, hier aufpassen, da ist ein Stein, da kann man gut surfen und so weiter. Und im Grunde ging das ein bisschen parallel. Also ich hatte mit meinem Vater eben über den Funk, ähnlich wie beim Skifahren, so ein eigenes Art Kommandosystem entwickelt fürs Surfen. Und bin dann am Meer aber tatsächlich nur mit diesem Surfguide ins Wasser gegangen. Das heißt, der Surfguide war am anderen Ende der Funkleitung und ist im Prinzip auch mit dem eigenen Brett mit mir quasi ins Wasser gegangen. Und das ist dann insofern so geblieben, dass ich eben mit diesem Surfguide entsprechend immer gesurft bin, nochmal das System auch verfeinert habe und dann parallel quasi mit meinem Vater in anderen Sessions eben auch ins Wasser gegangen bin und das eben mit ihm geübt habe. Das heißt, ich habe immer nur einen Guide. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es ist sehr schwer, wenn verschiedene Leute auf mich einreden und ich mich auf verschiedene Dinge fokussieren muss. Und komplett. In den meisten Fällen ist es so, dass der Guide am Meer auch mit ins Wasser geht. Das heißt, mein Vater, der selber eigentlich kein Surfer ist, geht ja quasi mit dem Bodyboard ins Wasser und die anderen Surfguides meistens mit einem kleinen Surfboard und bleiben dann meistens im Line-Up draußen. Das heißt, wenn ich mit jemandem surfe, ist es ja so, dass du am Meer im Prinzip das Line-Up hast. Das heißt, für all die, die das vielleicht nicht so genau wissen, hast quasi eine Zone relativ weit draußen, wo die Wellen quasi noch nicht gebrochen sind, wo man die Wellen noch nicht nehmen kann, wo man aber eben sitzen kann, um auf die nächste Welle zu warten, die man dann eben nehmen kann, wenn man ein Stückchen weiter reinpaddelt. Und in den meisten Fällen bleibt mein Guide eben dort draußen und coacht mich eben von da draußen, bringt mich dann per Funk wieder ins Line-Up raus.
Ja. Und ich finde das super spannend, weil manchmal ist es ja dann doch so, ja, wenn man im Line-Up sitzt und eine Welle nimmt, je nachdem, wie groß die Wellen sind oder wie wild das Meer ist, kann man nicht unbedingt sehen, was vorne also passiert. Gerade auch, wenn man fällt. Ich meine, ich hoffe einfach mal, dass du noch nie in der Situation warst, wo dir deine Leash, also die Verbindung von deinem Fuß zu deinem Board, gerissen ist, weil dann ist man schon auch einfach ein bisschen aufgeschmissen. Und wenn man dann noch in der Situation ist, wo jemand draußen sitzt, und du selber drin bist, sage ich jetzt mal, so näher zum Strand, was man nicht sehen kann, dann kann ich mir das schon, ich sag mal, ein bisschen scary, ein bisschen beängstigend vorstellen.
Ja, schon. Mir ist tatsächlich zum Glück eine Leash gerissen, beziehungsweise schon, aber nur am Eisbach. Das zählt in dem Fall nicht. und ja, es ist schon so, dass man von draußen teilweise Schwierigkeiten hat, es zu sehen. Es ist aber oft so, dass man, ja, wenn die Welle dann quasi ein bisschen drin ist, dass man dann wieder teilweise was erahnen kann. Beziehungsweise beim Surfen bin ich eh auf mich allein gestellt. Und wir müssen halt vorher schauen, dass da, wo ich hinsurfe, einfach am besten keiner ist.
Klar.
Und dann gab es da eigentlich noch nie wirklich groß Probleme tatsächlich. Anders ist das Ganze, wenn der Funk abbricht, dann ist es ein bisschen schwieriger, ist auch schon öfter passiert. Dann kommt es ein bisschen auf die Situation an. Ich habe damit keine großen Probleme. Ich habe mich bis jetzt eigentlich, egal wo ich war, immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und meistens ist es dann so, dass ich quasi ohne Funk einfach mit den Wellen noch ein bisschen in Richtung Ufer gehe, je nach Spot, zumindest wenn es geht. Und dann da im Prinzip warte, bis mich irgendwo wieder jemand aufgabelt. Aber ich bin noch nicht verloren gegangen, also wir finden uns dann schon immer wieder.
Ich finde es total cool eigentlich, weil das ist eigentlich so eine Sache, die ich persönlich beim Surfen manchmal vermisse, weil es ja, das ist ein Einzelsport, es ist ein sehr egoistischer Sport, habe ich das Gefühl, der manchmal mit sehr viel Ego und Dominanz einhergeht und man versucht sich anderen Leuten irgendwie zu beweisen, man wird, ob man will oder nicht, in einem Line-Up hierarchisch eingeordnet, bin ich gut, bin ich schlecht, und dementsprechend kann es auch mal sein, dass dann irgendwie so die Wellenauswahl, die einem zugeteilt wird, je nachdem, wo man surft, halt ein bisschen überschaulich ist. Und das, was ihr ja habt, ist, oder was bei euch passiert ist, dass der Einzelsport zumindest partiell zu einem Teamsport
absolut sogar
wird. Und das ist ja, also es ist wunderschön, es klingt auf jeden Fall total, total spannend. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Situation, um jetzt die Brücke zu den Wettkämpfen zu schlagen, die dann ja ein bisschen später stattgefunden haben, war das nicht so, dass es da ein bisschen anders war mit den Guides im Wasser? Vielleicht magst du uns einmal abholen, welcher Wettkampf das war, den du als erstes hattest. Wir können schon vorwegnehmen. Du hast dich sehr gut geschlagen. aber vielleicht kannst du einmal nochmal auf die Besonderheit eingehen, die es da, die da auf euch gewartet hat, im Hinblick auf das Guiding.
Also, bei Surf-Wettkämpfen ist es generell so, dass Blinde eben einen Guide im Wasser haben. Der ist auch im Grunde im Wasser und es ist notwendig, dass der im Wasser ist, weil keinerlei Hilfsmittel erlaubt sind. Das heißt, im Prinzip kein Funk, keine Pfeife, kein gar nichts, nur der Guide im Wasser. der dann quasi auf Zuruf arbeitet. Das bedeutet, es ist so, dass man sich nicht berühren darf, sondern immer einen gewissen Abstand halten muss und dann in den Wettkämpfen, wo ja auch weniger los ist, meistens dann gemeinsam rein und raus geht. Das heißt, wenn der Blinde eine Welle nimmt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass der Guide irgendwie mit reinpaddelt oder eine kleine Welle danach nimmt, ohne halt den anderen Surfern im Weg zu sein, um eben in der Rufdistanz zu bleiben. Mein Vater ist dann auch immer so ein Stückchen quasi mit reingekommen und hat mich dann tatsächlich da schon auch relativ gut geguidet. Also dafür, dass er selber kein Surfer ist und eben das mit mir sich angeeignet hat, extrem gut. Es war tatsächlich auch ganz lustig. Also um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, ich bin bis ins Finale gekommen und habe dann am Ende auf der Weltmeisterschaft die Bronzemedaille geholt. Das heißt, recht cool. Und
Wahnsinn,
das als
wirklich.
Absoluter Rookie. Ich war im Prinzip 3 Wochen vorher das erste Mal im Ozean überhaupt surfen. Ich konnte natürlich schon sehr, sehr gut surfen, weil ich sehr viel in Wavepools und auf stehenden Wellen unterwegs war. Aber trotzdem, mehr erst 3 Wochen. Und hatte da auch tatsächlich keine schlechte Konkurrenz. Also das ist bis heute meine Konkurrenz. Die Surfer, die mit mir da im Finale waren, standen mittlerweile noch ein paar Mal mit mir in verschiedenen Heats und auch im Finale. Die surfen die meisten schon ihr Leben lang. Die sind in vielen Fällen auch deutlich älter. Das heißt, die meisten surfen schon über 20 Jahre, teilweise 30 Jahre. Und ja, deswegen war das schon ganz cool und hat mich auch selber tatsächlich völlig aus dem Häuschen gebracht. Und war dann gleich ein ganz guter Auftakt.
Auf jeden Fall. Wir können das ja nochmal eben abrunden. Du warst ja dann tatsächlich das Jahr darauf nochmal bei der WM dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, genau.
Und hast da den 4. Platz belegt. Jetzt frage ich mich, du hattest noch ein anderes Event oder vielleicht auch noch andere Events. Ist das ein Weg, den du gerne auch weiter verfolgen möchtest, gerade auch hinsichtlich Olympia, jetzt gerade Olympia im Surfen hier zu Ende gegangen. Es geht gerade diese Petition rum, wo Unterschriften gesammelt werden, um Surfen bei den Paralympischen Spielen 2028 in LA mit reinzubringen. Ist es was, wo du sagst, wenn das stattfindet, ist das ein Ziel, auf das du hinarbeiten möchtest? Und sagst du generell, ja, ich möchte weiter Wettkämpfe surfen oder was ist so dein übergeordnetes Ziel da?
Ja, schon auf jeden Fall. Wettkämpfe sind gerade aus meiner Sicht da extrem cool, weil ich erstens auch ein eher kompetitiver Mensch bin und da mich auch ganz gerne mal mit anderen messe. Man aber zweitens auch eigentlich nur über diese Chance wirklich an andere blinde Surfer kommt, weil in Deutschland schaut schwierig aus mit anderen blinden Surfern.
Bist du der Einzige?
Es gibt noch ein paar andere tatsächlich. Aber es gibt niemanden, der gut genug surfen würde, um irgendwie international auf Wettkämpfe zu gehen. Tatsächlich.
Okay.
Das heißt, ich kenne noch 2 weitere persönlich. Ich glaube, es gibt noch ein paar tatsächlich. Aber das hält sich eher in Grenzen in Deutschland zumindest. In den Surfnationen, auch hier in Europa wie in Frankreich, Spanien, da gibt es ein paar mehr. Aber auch da hält sich das eher in Grenzen. Um da wirklich auf andere blinde Surfer zu stoßen, muss man dann eigentlich schon nach Brasilien, Australien, da gibt's dann eher blinde Surfer. Damit ist das eben ein Aspekt, sich da auch auszutauschen, was wirklich cool ist. Und zusätzlich ist es so, dass das Competition Surfen mir halt auch ermöglicht, mein normales Surfen weiter voranzutreiben, weiter zu perfektionieren und eben professioneller auszuüben. Deswegen definitiv ja. würde diesen Weg ganz gerne weitergehen, auch vielleicht in Richtung Paralympics, was du ja gerade schon angesprochen hast.
Ich finde das wirklich total, total verrückt. Ich habe noch eine Frage zu den Paralympics und zwar so zum Thema Inklusion im Outdoor-Sport. Glaubst du, dass irgendwie LA 28 mit der Chance auf das Surfen im paralympischen Kontext dafür sorgt, dass man mehr versteht, dass Parasurfen durchaus radikal sein kann und dass vielleicht dann auch im Großen und Ganzen Berührungsängste gegenüber den Surfenden damit auch geschmälert werden?
Ja, definitiv. Ich glaube schon, dass umso mehr das Ganze eben in die Medien und eben in die Öffentlichkeit kommt, dass sich da auch noch einiges tut. Ja, gerade das Parasurfen ist ja auch noch ein bisschen eigentlich im Wachstum, im Aufbau. Und wir kämpfen gerade so ein bisschen dafür, dass es, wie gesagt, eben paralympisch wird. Eigentlich ist es so, dass von Seiten der ISA und auch der IPC, also International Paralympic Committee, die Genehmigungen da waren und alle Anforderungen im Prinzip erfüllt sind. Es ist aber so, dass im Prinzip das LA 28 Organizing Committee, der Stadt LA quasi, und da Bedenken hat aufgrund von Kosten und einer recht komplexen Logistik, was definitiv natürlich nachvollziehbar ist, was auch nicht einfach sein wird zu lösen, aber das ja steht auch so ein bisschen in der Petition, die du vorher angesprochen hast. Wir Parasurfer sind doch recht lösungsorientiert und anpassungsfähig und das nicht nur zwischen den Wellen, sondern auch an Land. Und deswegen wurde jetzt eine Petition gestartet, die eben das Ziel hat, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, um eben mit dem Komitee vielleicht gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Es gibt definitiv Lösungen. Ist auch in anderen Sportarten schon passiert. Man könnte zum Beispiel den Surf-Contest vorziehen und direkt an die Olympiade anhängen, um so quasi sich die Infrastruktur zu teilen und da Kosten zu sparen. Und wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, würde ich deswegen ganz gerne alle Hörer, die gerade nicht im Auto sitzen und vielleicht ihr Handy vor sich liegen haben, bitten, Parasurf LA 28 Petition kurz einzugeben. Da müsste die Petition dann relativ weit oben auftauchen und da vielleicht eine Unterschrift dazu lassen, um einfach für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, weil ich eben schon glaube, dass Parasurfen doch auch eine Bereicherung eben für die Paralympics wäre, ein doch ganz cooler Sport ist, der da auf jeden Fall nicht fehl am Platz wäre.
Absolut. Also ich glaube auch all diejenigen, die sich das noch nie angeguckt haben, keine Vorstellung davon haben, wie das aussieht. Schaut euch das mal an. Wie ich eben gesagt habe, ist es durchaus wirklich radikal und keineswegs irgendwie langweilig oder so. Deswegen, ich drücke fest die Daumen, dass das, ja, dass es stattfinden wird und drücke natürlich auch dir fest die Daumen, dass du dich dann hoffentlich in den nächsten 4 Jahren, ich meine, du hast vorher 3-4 Wochen gebraucht, um dich für bei der WM ins Finale zu kämpfen. Deswegen, wer weiß, was in 4 Jahren alles möglich ist.
Tja.
Zum Abschluss, Ben, würde ich dir gerne 3 schnelle Fragen und 3 schnelle Antworten stellen und bekommen.
Okay.
Und zwar zum ersten, Surfen im Meer oder künstliche Welle? Was machst du lieber?
Surfen im Meer, definitiv. Viel mehr Natur. Einfach, ja, umfassenderes Erlebnis. Wesentlich mehr Eindrücke, wesentlich mehr Geräusche. Und so ein bisschen einfach das klassische Oldschool-Surferleben.
Cool. Dann, in Anführungszeichen, der schlimmste Moment im Surfen?
Im Wavepool, wenn eine perfekte Welle kommt und ich die Welle verpasse.
Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Ja.
Und natürlich zum Abschluss dein bester Moment bis jetzt im Surfen.
Die Backside-Welle, die mir die Bronzemedaille auf der Weltmeisterschaft eingebracht hat. Mit drei recht guten Turns.
Also wirklich auch einfach ein großer sportlicher Moment für dich, dann
ja, schon
im Nachgang da auf dem Treppchen zu stehen.
Und tatsächlich, was ich da noch kurz anfügen müsste, das ist zumindest, ja, ist ganz anders, aber es ist in der ähnlichen Liga unterwegs. Die erste Barrel, die ich wirklich gesurft habe, weil da auch nochmal einfach das Gefühl unfassbar ist, wenn die Barrel zugeht, du in diesem Tunnel bist, die Geräuschkulisse und du da wie in so einer anderen Welt nochmal abtauchst.
Das glaube ich sofort. Ben, danke, dass du heute bei uns warst. Ich find's mega cool, für all diese ganzen Eindrücke von dir geschildert bekommen zu haben. Und ich glaube, ich gehe jetzt raus aus dieser Episode, werde mich heute Nachmittag auf mein Board schwingen und einfach mal versuchen, in dem ein oder anderen Moment die Augen zu schließen, um vielleicht ein bisschen, wie du das eben beschrieben hast, so schön mehr im Moment zu sein. Und ich glaube, man kann fast alle Zuhörenden da draußen einladen, egal in welchem Sport man sich befindet, wenn man rausgeht, vielleicht einfach das mal eben zu tun.
Tja. Vielen Dank. Es war eine große Ehre für mich, Teil der ersten Folge sein zu dürfen. Und es war vor allem auch ein schönes Gespräch. Deswegen vielen Dank auch von mir.
Danke, Ben. So, das war's. Die erste Folge Good Friends and Great Adventures ist im Kasten. Es ist jetzt ein paar Tage her und ich habe das ganze Gespräch mal sacken lassen. Ich bin allerdings direkt nach der Folge mit Ben Neumann zum Strand gefahren. Und Ben hatte uns ja eingeladen, einmal die Augen zu schließen und mehr im Moment zu sein, während wir draußen in der Natur sind. Und das habe ich gemacht. Ich bin rausgepaddelt ins Line-Up und saß da und habe einfach meine Augen geschlossen und habe versucht, anhand des Sonnenlichts mich zu orientieren und herauszufinden, wo das Ufer ist. Und ich muss sagen, es war wirklich eine ziemlich coole Erfahrung. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, probiert das Ganze mal aus, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, einfach mal die Augen zu schließen und mal ein bisschen anders in den Moment reinzufühlen. Also, wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eure Anregungen. Schreibt uns gerne über das Instagram-Profil der Ocean Film Tour oder hier direkt einen Kommentar. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast, wo auch immer ihr euren Podcast hört und findet. Wenn es euch gefallen hat, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge, sehen uns auf einem Screening der Ocean Film Tour und vielleicht ja auch am Meer. Danke fürs Zuhören, Ocean Lover, und see you next week. Ciao.